aktuelle Innentemperatur?
29.
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe gerade das erste Mal die Rollladen hochgemacht und ein Fenster auf. Ich weiß noch nicht genau, ob wir da jetzt angekommen sind.
Ist, glaube ich, noch kein guter Move gerade noch.
Ja. Es ist auch noch ganz schön sonnig jetzt alles in einem draußen, aber ich kann ja gleich nicht während des Podcasts aufstehen und dann Fenster aufmachen.
Hört man eigentlich den Ventilator? Nee, ne? Ist gut.
Glaub nicht. Hast du einen an?
Ja, ja, ich habe einen an. Das ist, glaube ich, weißt du was, glaube ich, ist eines der spannendsten Themen ist, über die aktuelle Temperatur zu reden. Gerade für so Podcast-Hörende im Jahr 2037, bei denen die sagen, ja, hell, bei uns ist im Winter schon 29 Grad, was stimmt denn mit euch nicht?
Ach, so. Was ist denn, was soll denn? Das ist doch voll entspannt, ja. Es war ja auch nur der Anfang der Temperaturkurve, weil Mittwoch im Jahre 2000, also an dem Mittwoch im Jahr 2025, gibt ja nur einen.
Ja, ja.
Damals gab es nur einen. Während es ja
genau mitten im Jahr. Exakt mitten im Jahr, genau.
Ziemlich genau. Sommersonnenwende war gerade.
Genau, ja.
Die Tage werden wieder kürzer, fühlst du es?
Hast du gerade 37 Grad gesagt?
37 Grad soll es am Mittwoch werden hier in der Kölner Bucht.
Ach du Schande.
Ja, ich sage dir. Am Wochenende sind wir wieder runtergekühlt auf 24.
Ja.
Willkommen zu unserem Meteorologie-Podcast.
Genau, wir müssen euch jetzt leider sagen, wir haben aufgehört, über Star Trek zu reden. Ab jetzt wird das hier nur noch ein Wetter-Podcast.
Genau. Na,
was haltet ihr davon?
Wenn nichts mehr geht, dann wird man in der realen Welt Wirt und in den Medien redet man halt übers Wetter. Geht immer.
So,
ja?
So.
Kleine Kätzchen, Babys, Wetter.
Genau. Deswegen hat Benjamin Stöwe von Anfang an gesagt, ich werde Wettermann.
Das ist der krisensicherste Job, den du haben kannst.
Genau, das geht auf jeden Fall so.
Wetter gab's gestern, Wetter gibt's heute, Wetter gibt's morgen.
Ja, genau. Gestorben wird immer und Wetter gibt's auch immer. So, Sebastian, ich möchte dir aber sagen, wir werden heute nicht übers Wetter reden, also jetzt nicht mehr. Also vielleicht, ne?
Also
wir
nicht mehr als das, meinst du? Also,
nee. Nein, wir werden heute über Ditzy Guys sprechen. Wir werden heute über ein Atom-U-Boot sprechen.
Ditzy schon eine Anspielung auf das, was gleich kommen mag, die ich nicht verstehe, genau. Ja?
Ditzy. Wir werden über die Majestic 12 reden.
Oh.
Ja.
Die Majestic 12.
Und wir werden 5 Minuten Star Trek 4 besprechen.
Sind es wirklich wieder nur 5 Minuten? Ich meine, 5 Minuten wären ehrlich gesagt ja schon. Also ich glaube, deutlich mehr, als wir beim letzten Mal geschafft haben, wenn ich mich richtig erinnere.
Das ist durchaus möglich. 5 Minuten Star Trek 4. Das ist gut. Das ist eine gute Reihe, die wir hier haben.
5 Minuten Star Trek 4. Ich meine, es gibt ja durchaus Menschen, die sich wünschen, dass wir vielleicht auch mal bei Star Trek 5, 6 oder vielleicht sogar 7 ankommen.
Ja. Bestimmt machen wir auch.
Wir werden ankommen. Wir haben noch viel vor.
Auf jeden Fall.
Wir haben gerade erst angefangen, Freunde.
Musik bitte.
Herr Kapellmeister.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel feierlich zu einer neuen Folge Star Trek 4 The Voyage Home oder die Geburt eines Buckelwals, wie er im Untertitel heißt. Es ist die 12. Folge zu unserer groß angelegten Star Trek 4 Reihe. Ich freue mich darauf, dass ihr euch darauf freut, dass wir endlich weitermachen. Lang hat's gedauert, aber wir sind zurück. Die Wale sind wieder da, alles ist in Ordnung. Auf dem Panel heute
Andreas Dohm.
Und oder Sebastian Sonntag.
Also, und oder, ja.
Ja, mal gucken, wie viel dann heute so von uns zu hören sein wird. Weil Wetter hatten wir schon durch, ne? Das ist ja das, was uns hier ein Stück weit herausfordert. Also vielleicht auch das Vergangene, hinter uns liegende noch nahezu in, ja, man kann noch von aktiv reden. De Wochenende.
Oh ja.
Das ist ja
gute Konstruktion, Dankeschön.
Ja, ja. Es ist ja quasi noch da und wir fühlen es, glaube ich, beide auf unterschiedlichen Ebenen, dass es noch da ist.
Ja.
Ja. Genau, Wetter haben wir schon durchgemacht. Babys werden wir gleich nochmal thematisieren können, weil diese Wale, die bekommen ja immerhin eins. Also ein,
ah, okay.
Einer bekommt eins. Also
ich dachte schon, du wolltest irgendwas Persönliches von dir preisgeben, aber ist alles gut, ja.
Auf gar keinen Fall.
Okay.
Es ist der 12. Teil. Es ist der 12. Teil einer Serie, die insgesamt wie viele Teile haben wird? Wir haben das ja durchgeplant.
25
Teile.
Genau. Ja. Wir sind jetzt fast bei der Hälfte.
Ja. Hast du die Zahl gerade ausgedacht, oder?
Nee, ist fertig geschrieben.
Ja, klar, ist fertig geschrieben. Logisch. Ja. Eigentlich auch auf 25 ist ja eher so ein Vier-Staffel-Konzept. Man kann auch fast 5 Staffeln ausmachen.
Nee, das sind 2,5 Staffeln. Das ist ganz klar. Also wir sind jetzt gerade in Staffel 2, relativ am Anfang. Und
Star Trek
das merkt man auch.
Ich weiß bei Storytelling Podcast-Staffeln, die ja immer so 4 bis 6 Folgen haben.
Ja, wer sagt das denn? Das große Buch der Podcasts, wie viele Staffeln müssen sie haben?
Ja,
geschrieben von Keschrau Behraus oder was? Sven, was ist denn hier los?
Sven Präger, Shoutouts gehen raus. Sven Präger hat ein wunderbares Storytelling-Buch für Storytelling-Podcast geschrieben.
Du, ich werde gleich noch ein bisschen Storytelling hier betreiben tatsächlich.
Das heißt so. Übrigens schlicht und einfach Geschichten erzählen. Ich kann es nur wirklich jedem ans Herz legen, der irgendwas mit Storytelling zu tun hat, das macht großen Spaß.
Ich werde noch Geschichten erzählen. Ich werde noch die Geschichte erzählen, was es denn eigentlich mit diesem Majestic 12 auf sich hat. Aber dazu später mehr. Wofür wir eigentlich mal einen Jingle brauchen. Wir brauchen so einen kleinen dazu später mehr.
Ja, damit irgendwie haben wir ihn ja. Herzlichen Dank dafür. ja, warte auf nächste Woche.
Ich bin gespannt.
Ich muss mir schnell einen Marker setzen, aus Gründen. Was wollte ich gerade sagen? Boah, ich muss heute meine Gedanken wirklich gut zusammenhalten. Es ist kompliziert.
Es ist halt wirklich auch sehr, sehr warm und es ist eigentlich keine gute Situation, um irgendwie unsere Gedanken zusammenzuhalten. Meine Stimme ist außerdem so ein bisschen angeschlagen, denn ich habe sie am Wochenende vor einer Bühne gelassen. Nicht auf einer Bühne an dieser Stelle.
Ich habe sie vor einer Bühne gelassen. Ich habe meine Stimme vor einer Bühne zurückgelassen. Das ist okay. Ich habe übrigens herausgefunden, dass Mainstream ein englischer Begriff ist und im Deutschen keinerlei Übersetzung erfährt, weil es sich um den Namen eines Musikfestivals handelt, das jährlich in Münster stattfindet. Eine direkte Übersetzung des Wortes gibt es nicht, da es sich um einen Eigennamen handelt.
Richtig.
Um etwas aufzulösen, worüber wir in unserem 12 Sekunden dauernden Privatgespräch sprachen.
So. Genau. Ich war nämlich auf dem Mainstream Rockfest am Wochenende.
Bis wir eben aufeinander getroffen sind, ich wusste nicht von dessen Existenz, ehrlich gesagt.
Das ist sehr schade, aber du bist ja auch nicht, du bist ja auch kein so großer Rockhörer, wobei das, du magst es ja auch so ein bisschen.
Ja, durchaus. Ich bin rocksozialisiert und ich mag schon eine feine Gitarre.
Die feine Gitarre.
Die feine Gitarre. Wer könnte da Nein sagen?
Es war ein sehr, sehr schönes Wochenende und das ist ein sehr, sehr schönes Festival. Und ich glaube, ich werde nächstes Jahr wieder hingehen und das war wirklich toll.
Treten da Menschen auf, also Künstlerinnen, Bands, die man so kennt, oder ist das eher so ein bisschen Indie?
Nee, es ist auch Indie, sagen wir mal so.
Ja.
Aber das sind auch durchaus Bands, die du kennen könntest. Also ich bin tatsächlich da gewesen, vor allen Dingen wegen Zebrahead und Yellow Card, ja.
Also Zebrakopf und Gelbkarte.
Genau, richtig.
Ja. Wir haben ja uns auch vorgenommen, mehr englische Begriffe zu übersetzen.
Dankeschön. Ja. Dann mach direkt weiter, denn der Headliner am Freitag war Bullet for My Valentine.
Okay, die Kanonenkugel, Pistolenkugel für den Valentin.
Für mein Valentinstag-Date, ja.
Ja, genau, das ist ein bisschen komplex, ne? Weil der Valentine bezeichnet schon das Gegenüber quasi, nicht den Tag.
Genau,
ne?
Ja, genau. Und gestern war der Headliner Feine Sahne Fischfilet. Versuch das bitte ins Englische zu übersetzen jetzt, stattdessen.
Also Fischfilet ist, glaube ich, Fish Fillet. Also es wird, glaube ich, so kann man so da 1:1 übersetzen. Sahne ist
fein Cream.
Genau, Sahne ist Cream, aber fein ist ja, also fein im Sinne von fein ist fein, aber im Sinne von, also es heißt ja nicht, es heißt ja nicht fein, also Töfte Sahne quasi, sondern es heißt ja sowas wie stofffein ist, darauf kommt es ja an, ne? Weißt du, was ich meine?
Das heißt juicy. Juicy Cream Fish Fillet. Okay, sehr gut.
Okay, das gefällt mir alles sehr gut bis hierhin. Vielen Dank.
Sehr, sehr guter Ausflug auf jeden Fall, den wir hier gerade unternommen haben. Ja, aber meine Stimme ist deswegen ein bisschen tiefer, aber eigentlich hält sie bis jetzt. Das finde ich ganz gut. So, ja.
Du hast ja vorgenommen, ein bisschen noch was uns mitzugeben, rein inhaltlich über diesen Film, ja, über den wir schon allzu viel gesprochen haben.
Ja.
Ich habe mir überlegt, bevor wir allzu sehr in deinem Privatleben rumwühlen,
ja,
wir könnten noch mal ins Feedback gucken.
Ja.
Der Folge, die wir im...
Folge 11.
Genau, Folge 11, die wir, glaube ich, im Februar aufgenommen haben.
Ja, war es nicht März? Aber okay, gut. Aber es spielt vielleicht auch keine Rolle. Ja, Februar oder März?
Nee, es müsste der Februar gewesen sein. Es war nämlich, glaube, es war unsere Wahlsondersendung. Ich glaube, es war am Wahltag selber.
Ah ja, okay. Ja. Stimmt, richtig, genau. Ja. Ja. Mhm.
Und deswegen gab es relativ viel Wahl-Content, also nicht, also Wahlen-Content könnte man auch sagen. Ja.
Ja.
Also wir haben uns auf dem Blog relativ viel über Wahlen unterhalten und nicht so über Wale. Und ich muss zugeben, die Kommentare, die da sonst drüber hinaus noch so im Blog standen, der Kontext erschließt sich mir nicht immer. Aber ja, vielleicht können wir zwei jetzt mal versuchen, in der Vergangenheit zu rühren und zu gucken,
bitte,
ob kontextmäßig da noch irgendwas passiert mit uns, wenn ich jetzt hier so den einen oder anderen Kommentar vorlese und ob wir darauf eingehen können oder wir einfach sagen müssen, sorry, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wovon ihr eigentlich redet.
So rühre er.
Er rührt und fängt an mit Frank W. Zu euren Wahlbesprechungen. Wird im Film ausdrücklich gesagt, dass der Wal erwachsen war? Fragezeichen. Laut Wiki erreichen Buckelwale erst mit 15 Jahren ihre endgültige Größe. Ramrod sagt dann noch dazu, Scotty sagt sogar explizit das Gewicht inklusive Wasser, wobei das widerspricht ja nicht der Überlegung von Frank W., der ja damit andeuten möchte, dass möglicherweise die Buckelwale viel kleiner waren, als wir mal überlegt haben, weil daran kann ich mich dunkel erinnern, dass wir gesagt haben, wenn wir so einen ausgewachsenen Buckelwal nehmen mit noch dem entsprechenden Wasser, das ist alles so groß und so schwer, dass es sehr schwer und schwierig wird, das in einer irgendwie ansprechenden Menge auf die Enterprise zu bekommen.
Ja, genau. Und daran haben vielleicht so ein paar Leute gezweifelt, aber ich glaube, der Zweifel war auch jetzt nicht so stark vertreten und ich glaube, er war auch nicht so vehement. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiterdenken würden, ja, Gracie ist halt schwanger. Also ab wann können die denn schwanger werden, genau, die Buckelwale? Das ist halt so die Frage.
Das wäre auch so mein Argument gewesen, mal abgesehen davon, dass so eine Schwangerschaft ja auch nochmal extra Kilos mit sich bringt, die das vielleicht wieder nivellieren würde, selbst wenn Gracie jetzt nur 5 wäre oder so. Ne? Ja, also ich glaube, wir können hier schon mit einer relativen Sicherheit mit von erwachsenen Exemplaren reden. Oder zumindest von geschlechtsreifen Exemplaren, so viel können wir auf jeden Fall sagen. Ich glaube, das müssen wir am Ende unter Fiktion ein bisschen abhaken.
Ich denke auch, aber ich mache gerade trotzdem noch mal kurz den Faktencheck. Ab wann können Buckelwale schwanger werden? Und zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr, manchmal auch erst mit 7 Jahren. Viele Weibchen bringen aber erst mit 8 bis 10 Jahren ihr erstes Kalb zur Welt.
Aber all das könnte natürlich dann trotzdem Frank W. in die Hände spielen, wenn er sagt, dass er mit 15 Jahren, dass sie erst mit 15 Jahren ihre endgültige Größe erreicht haben. Das heißt, es könnte durchaus so sein, dass sie noch nicht komplett ausgewachsen sind.
Also,
was?
Ich lese hier gerade noch ein bisschen, also es ist vermutlich, am wahrscheinlichsten ist es zwischen 10 und 25 Jahren. Also ich gehe davon aus eigentlich, dass es ein ausgewachsenes Kalb ist, ausgewachsenes Weibchen, die gute Gracie. Aber gut, selbst wenn nicht, dann glaube ich, haben wir trotzdem noch so ein paar Schwerkraftprobleme mit diesem Verschiffen mit dem Flugzeug. Nennt man das auch Verschiffen eigentlich? Oder nennt man das Verfliegen?
Ja, es verfliegt sich. Sie wurden verflogen. Nein, es ist ja ein Raumschiff. Bei einem Flugzeug würde man es wahrscheinlich Verfliegen nennen.
Es ist, ja.
Ja, das weiß doch bestimmt jemand von euch. Das, wie man, es gibt doch bestimmt jemanden von euch, der, weiß ich nicht, Flugzeuge voll lädt oder so DHL-Flieger fliegt oder was auch immer, Flugrouten ausrechnet. Da gibt es bestimmt einen Begriff für das, so ein Flugzeug vollladen.
Ja.
Vor Flugzeugen.
Vor Flugzeugen. Okay, ja. Haben wir das schon mal geklärt?
Judith aka BGS hat geschrieben, nichts eignet sich besser für Eskapismus als Star Trek. Das kann ich auch heute im Juni 2025 noch nachvollziehen, dass du das im Februar 2025 geschrieben hast. Danach wird's schwieriger. Die Story mit dem Pizzaofen fand ich richtig geil und dann hatte ich gleich noch einen Ohrwurm von der Bierwerbung. Vielen Dank dafür.
Also Weekends are made for Michelob.
Das war die Werbung, die du mitgebracht hattest. Yes, okay, weil das war ja, wir haben ja über die Szene gesprochen in der Pizzeria, ne?
Ja.
Und da spielte ja Pizza eine Rolle.
Ja.
Haben wir deswegen diese Werbung geguckt?
Nein, weil die einen Michelob bestellen. Also ein Bier.
Ach ja.
Von Michelob.
Ja. Richtig.
Die Story mit dem Pizzaofen war, dass die keine Pizzeria gefunden haben und dann den Pizzaofen für die Pizzeria gekauft haben, das Ganze dann aber doch im Studio gedreht haben.
Ich erinnere mich. Und diese Pizzeria gibt's bis heute noch mit dem Pizzaofen. Ja. Guck mal, jetzt kommen.
Unklar, ob es immer noch derselbe Pizzaofen ist, aber es gibt auf jeden Fall noch diese Pizzeria. Ja, genau.
Aber daran siehst du auch wieder, dass du bei einer gewissen Gradzahl, also hier Temperaturzahl, vielleicht auch sonst, aus den Geschichten, die du mir erzählst, einfach im Dezember wieder Mysterien machen kannst.
Ja, ich freue mich schon drauf. Also ich schreibe auch immer so ein paar Sachen immer mit. So, was kann ich Sebastian über diese Folge fragen, was ich ihm dann eigentlich in der Folge erzählt habe?
So, ich muss mal kurz hier nachgießen. Flüssigkeitshaushalt, ganz wichtig an solchen.
Stay hydrated, Leute. Absolut. Alle, immer wir viel auch. Trinken.
Jetzt kommt bitte. Alle mal schnell einen Schluck trinken. Ja, auch wenn jetzt gerade Winter ist und ist egal.
Man kann überall in Deutschland Leitungswasser trinken. Manchmal überall. Kriegt man ein bisschen Belag auf die Zähne, aber das ist kein Problem. Man kann überall in Deutschland Leitungswasser trinken. Bitte trinkt jetzt Leitungswasser. Ihr solltet eine Leitung in eurer Behausung in Deutschland haben. Ansonsten habt ihr eine Behausung, die nicht konform ist mit allen Richtlinien der Bundesrepublik.
Und wenn ihr gerade unterwegs seid, dann haltet an und klingelt an der nächsten Tür. Schöne Grüße von uns.
Ja, genau. Das ist kein Problem, die geben euch Wasser.
Daniel schreibt, als Österreicher protestiere ich dagegen, mit diesem furchtbaren Wiener Akzent in Verbindung gebracht zu werden, den maximal in 20% des österreichischen Staatsgebiets spricht. Mann, ich habe einen Mann vergessen, den man maximal in 20% des österreichischen Staatsgebiets spricht, nämlich in Wien.
Ja.
Und dessen großräumiger Umgebung. Bei mir im Süden Österreichs zum Beispiel spricht man den südbayerischen Dialekt. Übrigens hier mit I geschrieben. Schreiben die Österreicher bayerisch mit I? Ich hätte jetzt gedacht, das schreiben wir mit Y. Schreiben wir das auch mit I?
Wir würden es, glaube ich, mit Y schreiben, aber keine Ahnung, was die Österreicher da wieder machen.
Ja. Also hier spricht man den südbayerischen Dialekt, schreibt Daniel, und nicht dieses weinerliche, wienerische.
Okay, bitte.
Das einmal klargestellt. Ihr seid großartig. Ich liebe eure Wahlbesprechungen.
Und ich liebe Österreich. Ich fahre jetzt bald hin.
Wirklich?
Ja.
Warum?
Also zumindest kurzfristig. Danach werde ich in das Land des Faschismus übersetzen. Also Neofaschismus. Entschuldigung.
Das Land des Neofaschismus übersetzen? Überlege gerade, an welches Meer Österreich grenzt.
Man kann auch einen über eine Grenze übersetzen. Also egal. Komm, da reden wir noch in ein paar Wochen drüber, wenn ich dann erstmal da bin. Ja.
Das wird aufregend.
Ich werde von da aus Podcasts aufnehmen.
Wirklich?
Ja.
Du fährst mal nicht nach Frankreich?
Nein, diesmal nicht. Vielleicht lande ich da nachher noch, aber erstmal fahre ich nicht nach Frankreich.
Ja. Auch Frankreich hat das Potenzial, das Land des Neofaschismus zu werden.
Aber noch ist es das nicht.
Das ist korrekt. Ja. Das waren so die Sachen, die ich noch ausgegraben habe, die nichts mit aktuellen Wahlen zu tun hatten. Aber dann haben wir ja grob alles verstanden, wobei ich nicht genau weiß, warum du den Wiener, weil ich kann, es kannst nur du gewesen sein, den Wiener Dialekt benutzt hast, aber es gibt mannigfaltige Gründe, warum du das getan haben könntest.
Auf jeden Fall. Ich würde noch mal kurz einen Andockpunkt für alle Leute setzen, die eventuell die letzte Folge nicht mehr so richtig in Erinnerung haben und dann noch mal kurz sagen, was wir da in der letzten Folge gesprochen haben, wenn du einverstanden bist.
Ich bin sowas von einverstanden. Das hilft auch mir.
Also wir waren am Anfang der letzten Folge noch im Büro von Dr. Nichols, wo Scott ihm gerade mal so nebenbei die Folge für transparentes Aluminium hingeschmissen hat, ja. Ne, inklusive dem größten Ich-mach-dich-reich-Pitch der 80er Jahre, wo dann Madeline reinplatzt, ich erinnere nochmal dran, gespielt von einer Emmy-prämierten Higher-Stylistin, ne, so, die dann aber direkt wieder rausgeschmissen wird. Und danach ging es dann tief rein in diese Zeitreisephilosophie mit dem Bootstraps-Paradox. So, ne? Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Wo kommt die Erfindung her, wenn sie niemand erfunden hat und sowas?
Ja.
Und dann einen Abstecher habe ich gemacht zu David Lewis, der das alles für logisch hält, solange es keiner versaut. Also der sagte mal, ja, das ist halt ein abgeschlossenes Ursache-Wirkungsprinzip und sowas. Und wir haben dann auch noch Doctor Who und Times Arrow und sowas ausgegraben und Data, der seinen 500 Jahre alten Kopf in der Tasche findet und sowas. Also alles
Dinge, die
kompliziert. Ja. Genau. Dann landen wir im vermeintlichen Golden Gate Park, der sich aber bei genauem Hinsehen als Poloplatz in L.A. entpuppte. wo Spock dann von Kirk abgesetzt wird, ein paar existenzialistische Fragen in die Luft wirft. Ist mein Verstand noch meiner? Und sich dann lässig zurück an Bord beamt. Und Kirk und Jillian landen derweil in einem Pizzarestaurant, gebaut auf einer Soundstage, weil dem Tosca Café der Pizzaofen fehlte, den sie dann trotzdem bekommen haben. Weil Hollywood-Logik. So. Ja. Beim Dinner wird dann über Vertrauen gesprochen, über Michelob-Bier philosophiert und dann über die größte aller Fragen, kann man zwei Buckelwale per Jumbo-Jet nach Alaska fliegen? Fazit, nein.
So. Aber sie machen es trotzdem.
Sie machen es ja nicht, aber sie haben es vor, aber ja, sie können es nicht. So, nicht mal mit Starfleet-Technologie. Ja. Wir haben das alles durchgerechnet mit Volumen, Gewicht, Frachttürgröße und so weiter. Und auch ökologisch wäre das völliger Unsinn, denn es ist Oktober bzw. November und Buckelwale verlassen Alaska ja gerade, weil es da kalt wird. Das heißt, sie würden jetzt bald nach unten schwimmen. So, und dann wieder in San Francisco Bay auftauchen. Das heißt, es ergibt einfach überhaupt keinen Sinn, was sie da vorhaben. Aber die Idee mit den Funksendern war korrekt, die man ihnen anheften will, weil die gibt's wirklich, auch wenn die Reichweite damals etwas so groß war, wie die von Uhuras Bluetooth-Headset. Aber damit war es dann ein perfekter Cliffhanger, denn Kirk steht jetzt kurz davor, seine Tarnung zu verlieren. Und das nehmen wir uns dann jetzt natürlich kurz vor zur Brust, wollte ich sagen. Ja. Oberste temporale Direktive gibt's noch nicht.
Und deswegen ist es für Kirk ja auch kein Problem, das zu tun, was er auch immer dann gleich tun wird. Wobei, so ein bisschen Vorbehalte haben sie ja am Ende schon, ne? Also es ist, also sie versuchen ja schon, ihre Tarnung aufrecht zu erhalten und nicht zu sehr einzugreifen, ne?
Ich kann auch schon mal sagen, wir kommen heute nicht zu dem Punkt, wo Jillian Taylor wirklich ihm hundertprozentig abkauft, dass er aus der Zukunft kommt.
Nee.
Das passiert heute noch nicht.
So. Und da kommen wir noch nicht mal hin.
Da kommen wir nicht hin,
nein. Ach so, du hast völlig recht, da kommen wir nicht mehr hin. Aber wir kommen zu einem weiteren, weiß ich nicht, ob wir da hinkommen, aber wir könnten theoretisch zu einem weiteren Punkt kommen, wo nochmal jemand aus unserer Crew, wo es jemandem aus unserer Crew nicht abgenommen wird, dass er der ist, der er ist. Ja, wahrscheinlich kommen wir da nicht hin. Nee,
da kommen wir auch nicht hin. Wir starten aber jetzt bei 1 Stunde 4 Minuten, also und 55 Sekunden, also fast bei 1 Minute 5. Also ich würde sagen, bei Minute 65 im Film könnt ihr ungefähr eindocken. Da sind wir mitten im Gespräch. Und die Wendung im Gespräch kommt dann mit Kirks Andeutung, dass er die Wale irgendwo hinbringen könnte, wo sie niemals gejagt werden würden. Das sagt er nämlich.
Mhm. So.
Daran zweifelt Taylor. Taylor zweifelt allgemein sehr, sehr viel in diesem Gespräch.
So. Ja, zu Recht. Also stell dir diese strange Situation vor. Also du hast gerade diesen Typen im Park abgesetzt, der irgendwie sagt, er will keine Pizza essen und nicht mehr weiß, was eine Pizza ist.
Ja.
Der in seinem Judo-Outfit geht er jetzt da irgendwie auf und ab. Keiner weiß so genau. Der andere Typ, der auch in strange Klamotten nimmt dich mit in eine Pizzeria, niemand weiß, also er weiß überhaupt nicht, was da so passiert. So, und du erklärst ihm halt die ganze Zeit, ich suche dir mal das Essen aus und das ist übrigens ein Bier und so weiter. Und dann erzählt er dir, ich kann deine Wale mitnehmen. Also ich meine,
genau.
Also das ist halt auch keine gute Grundlage für ein vertrautes Gespräch, was sie da bisher so veranstaltet haben.
Nee, ist alles ein bisschen strange. Und sie sagt dann auch, ja, aber du kannst dich noch nicht mal selbst von Sausalitos nach San Francisco bringen. Ne?
So.
Finde ich auch einen sehr, sehr legitimen Satz, wobei wir natürlich sagen müssen, er war nie in Sausalito, ne, das wissen wir, ne, sondern in Monterey Bay Aquarium. Und sie hat ihn auch nicht dort aufgesammelt, sondern schon am Rand der Innenstadt von San Francisco, aber Details.
Details, so, genau. Ne? So. Dazu haben wir ungefähr 16 eigene Folgen gemacht.
Richtig, so. Kirk ist auf jeden Fall beleidigt, weil sie ihm nichts zutraut. Fand ich eine sehr seltsame Reaktion. Also es ist wirklich ernsthaft beleidigt. Irgendwie so,
traust mir gar nicht so. Natürlich kann ich deine Wale retten.
Sehr seltsame Reaktion, finde ich. Ich frage mich, ob hier der Shatner durchkam. So. Also, wie du zweifelst an mir. Ach, Moment mal, ich bin in der Rolle.
Steht das so im Drehbuch?
Sie macht es dann aber charmant wieder wett, weil sie nochmal betont, dass sie ein Sucker for Hard Luck Cases ist. Also ein Herz für hoffnungslose Fälle hat.
Ja, und den hat sie offensichtlich in ihm entdeckt.
Genau, und dann stoßen sie mit ihrem Michelob an, denn Weekends were made for Michelob.
Ob es ein Wochenende ist, wissen wir allerdings
nicht. Das wissen wir nicht, genau. Wahrscheinlich nicht. Und dann fragt sie, warum Kirk mit diesem dämlichen Kerl, der weiß, dass Gracie schwanger ist und dich Admiral nennt, rumhängt. Genauer nennt sie ihn Ditzy Guy.
So. Echt? Das, okay, das ist mir nicht aufgefallen. Ditzy.
Ditzy. Hast du das Wort Ditzy schon mal gehört?
Ja, eben in unserem Cold Open.
Ja. Aber hast du es ansonsten noch nie gehört, ja?
Nee, Ditzy. Ich kenne Dizzy, heißt so ein bisschen schwindelig, unwohl.
Ja, das ist auch nah dran.
Ja.
Aber Ditzy hatte ich auch noch nie gehört. Und dann bin ich mal ein bisschen eingetaucht. Und das Wort allein ist schon wieder amerikanische Geschichte. Also, fuck it. Hier sind wir sofort wieder an dem Punkt, warum ich diesen Film so liebe. In jedem Wort trieft amerikanische Kultur hervor. So. Mhm. Also, mal zur Geschichte von Ditzy. Kommst du mit mir auf eine Reise?
Ich komme überall mit dir hin.
Hervorragend.
Gibt's, wir gehen jetzt hier. Air Conditioning ist halt die Frage, aber naja, komm, Details.
Ja, aber wir gehen ja in eine Zeit, ne, da war Air Conditioning vielleicht noch nicht so wichtig wie heute. Wir gehen nämlich ins Jahr 1880.
Oh, ja, vielleicht war es da kühler, vielleicht aber auch nicht.
Die USA, gerade an den Küsten, stecken mitten im industriellen Aufbruch. Ne? Dampfmaschinen pusten Ruß in den Himmel, Telegrafenleitungen überspannen das Land. Ne? Andrew Carnegie hämmert Stahl, Edison schraubt in der Glühbirne. Also du musst es, ne? Also überall läuft's. Ne? So. Ja. Und das ganze Volk in den USA, ne, das hungert nach was ganz anderem, nämlich nach Ablenkung. Ne? Weil denen geht's gut. Ne? Das ist eine gute Zeit für die USA an der Stelle. So. Ne? Und dann wollen die Ablenkung haben.
Entertainment.
Ja, genau. Und in den aufstrebenden Städten beginnt deswegen ein neues Unterhaltungsformat. Und das ist bahnbrechend und bestimmt bald die kulturelle Matrix Amerikas, nämlich Vaudeville. Schon mal gehört?
Vaudeville?
Ja.
Französisch?
Oui.
Nee.
Kommt vermutlich vom französischen Vaudeville, also Stimme der Stadt, oder aus dem Tal der Vire, also Vaudeville, weil im Tal der Vire gab es nämlich im Mittelalter satirische Lieder. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, da wollen wir jetzt mal nicht abschweifen hin. So. Okay. Vaudeville sind Unterhaltungsabende. Also okay. Das ist kein Theater im klassischen Sinne, keine Dramen, keine Hochkultur oder sowas. Ne? Sondern so ein buntes Kaleidoskop aus, keine Ahnung, komische Duos treten da auf. Dann gibt's Gesangseinlagen, dann gibt's Jongleure, dann gibt's akrobatische Katzen.
Katzen?
Schlechte Witze über Schwiegermütter, keine Ahnung, aber das ist Vaudeville, ne? Also einfach so Revueabende, so, ne?
Das ist ja ganz schön. Also das ist ein bisschen die Vorläufer von dem, was man, weiß ich nicht, so eine Mischung aus Broadway und Stand-up und also aus dem, was man im New Yorker Lachtleben oder auch in Los Angeles oder was auch immer so erleben kann, ja?
Ja, genau. Und das deswegen die amerikanische Kultur ist heute total geprägt von dieser Zeit. Vaudeville ist quasi das erste Massenunterhaltungssystem der USA. Also wirklich so ein Patchwork aus Show-Einlagen für alle Klassen auch, ne, ganz wichtig, für alle Altersgruppen, für alle Ethnien. Ne? Mhm. Also, keine Ahnung, ein analoges TikTok mit mehr Tuba oder
und
so.
Real. Real genau, TikTok. So.
Ja.
So also kein analog, Real, ne? Sondern, ihr wisst schon.
Ja. So, und in diesem Vaudeville-Zirkus entwickeln sich dann Archetypen, ne? Also Figuren, die immer wieder auftauchen. Mhm. Und einer davon, also eine Figur, ist die verpeilte, aber liebenswerte Frau. So, ne? Sie trägt das Herz auf der Zunge, verdreht Redewendungen, stolpert ins Scheinwerferlicht, ne? Also du kannst ja auch vielleicht so Clip-Clap-Komödien im Theater vorstellen, wo die eventuell eine Rolle spielen könnte, ne?
Ja.
Und reißt dabei total das Publikum mit. So. Nicht dumm, ne? Also es geht nicht um dumme Frauen, sondern um Frauen, die irgendwie anders sind. Irrational, ne? Also dieses ganze Industriezeitalter ist total geprägt von Rationalität, ne? Vernunft an allen Ecken und Enden. Und das ist so eine irrationale Figur. So.
Ja.
Und gerade deshalb wird die total zum Hit. So. Und in dieser Atmosphäre entsteht dann der Begriff Ditzy. Also wohl aus dem Englischen, wie du schon erkannt hattest, dizzy, ne, schwindelig, benommen. Gepaart mit so einer verspielten Sprachlogik, die du in Vaudeville immer wieder hast. Aus dem Vaudeville kommt nämlich auch zum Beispiel Itzy Bitsy, Fitzy, Frizzy, ne? Und eben auch Ditzy. So. Und Ditzy wird dann zum Etikett für Frauenfiguren, die außerhalb der Logik funktionieren. Also im besten Sinne, außerhalb der Logik. So, ne? Also irrationale Frauenfiguren, ja.
Ich denke die ganze Zeit drüber nach, wie denn, es gab doch mal so eine Vorzeige Comedy im Fernsehen dann schon der, weiß nicht, 50er, 60er?
Ja, da komme ich jetzt hin, genau.
Ah ja, okay.
Da gibt es nämlich eine riesige Verbindung zwischen diesem Archetypus, ne?
Der Lucy, Ditzy, irgendwas mit Ditzy, Lucy.
Ja, genau. Ja. Das ist die riesige Verbindung zwischen diesem Archetypus und Star Trek, ne? Weil wir sind in den 50ern, Vaudeville hat massiv an Bedeutung verloren. Warum? Ne? Also warum gibt es Vaudeville kaum noch?
Ja, weil es Fernsehen gibt.
Richtig, so. Fernsehen als neues Lagerfeuer, ne? Mhm. Vorher sind die alle zu Vaudeville gegangen und jetzt haben die halt Fernsehen. Und mittendrin Lucille Ball, ne? Die offizielle Erbin der Vaudeville-Tradition auf Warp-Geschwindigkeit, weil du hast mit I Love Lucy, ne, ja, die perfekte Ditzy-Frau.
I Love Lucy, genau, richtig, ne? Genau. Ja.
Also chaotisch, eigensinnig, immer so einen Schritt zu spät, ne, aber halt auch mit Herz, Witz, Timing und sowas. Ne?
Und speziell, ne, also ich meine, man kann jetzt über die Darstellung natürlich streiten, jetzt vor allen Dingen auch im Blicke des Zeitgeistes, aber das war jetzt nicht total, also ich weiß nicht, total doof oder unterwürfig oder sowas, ne? Die war schon schlau und hat so ihr eigenes Ding gemacht, ne?
Ja. Und während sie dann als Figur, ne, als Lucy alle zum Lachen bringt, wird Lucille Ball gleichzeitig zur mächtigsten Frau im US-Fernsehen, ne? Weil Lucille Ball ist eben nicht nur die Hauptdarstellerin, die ist auch Produzentin, mhm, und führt das alles mit Desilu Productions. Und Desilu Productions, ja, ne, rettet dann eine kleine Sci-Fi-Serie namens Star Trek, als kein anderes Studio sie haben wollte. So.
Schön, das ist ein sehr schöner Kreis.
Ja, also ohne Lucille Ball keine Enterprise, kein Spock, kein Kirk, kein Trek. Die Ditzy Lady ist also in Wahrheit eigentlich die Urmutter der Sternenflotte, muss man sagen. So,
ne? Gefällt mir gut. So.
Widerschnitt 80er Jahre. Mhm. Weil zwischendurch war das dann auch mal ein bisschen aus der Mode gekommen, aber dieser Ditzy-Charakter erlebt ein Revival in den 80ern.
So. Hat Lucy Ball nicht auch nochmal irgendwann, aber es war in den 70ern, glaube ich, ne? Nochmal irgendwie so einen Neuaufschlag gemacht, auch mit sich selber drin?
Das kann sein, das weiß ich nicht. Aber du hast in den 80ern halt zum Beispiel Schauspielerinnen wie Goldie Hawn.
Ja, so, stimmt.
In fast allen ihren Rollen. Oder Shelley Long von Cheers. Oder du kannst sogar Miss Piggy drunter packen.
Ja, aber Goldie Hawn ist tatsächlich auch ein Phänomen, ne? Also, ich meine, vielleicht auch so ein bisschen Mac Ryan dann später, aber, ne? Aber so eine Figur, also so eine die Figuren, die Goldie Hawn gespielt hat, das hat man ja auch selten später nochmal gesehen, weil sie spielt ja in sehr vielen Filmen das Gleiche, so mehr oder weniger.
Ja,
ne?
Genau. Und halt so einen klassischen Ditzy-Charakter. Also ja, nochmal, das sind keine doofen Charaktere. Nee. Die wirken halt irgendwie anders. So, also irgendwie außerhalb der Logik von allem anderen. So, genau.
Und auf ihre Weise, also wie gesagt, ne, da gibt's garantiert ganz viele Ecken, die man kritisieren, auch an den Rollen von Goldie Hawn kritisieren kann, aber auf ihre Weise auch in einer gewissen Stärke, weil sie halt auch, das waren ja ganz häufig dann auch Rollen, ich erinnere mich an eine, wie hieß der, zwei Vögel auf dem Drahtseil. Ich weiß nicht mehr, mit wem sie zusammengespielt hat, aber das war so eine Agentennummer und sie war dann halt auch irgendwie mit in dieser ganzen Agentengeschichte und ich glaube, am Ende hat sie auch gelöst, so, und aber halt auf ihre verpeilte Art, so.
Es war ein Vogel auf dem Drahtseil und es war Mel Gibson.
Mel Gibson, guck mal einer an. Das ist hervorragend. Aber den können wir auch lange reden. Machen wir aber nicht.
Machen wir besser nicht, genau.
Gut. Aber genau, solche Rollen waren irgendwie typisch.
Ja, und das hat sich bis in die 90er reingezogen und in den 90ern wurde es dann wieder so ein Standardarchetypus in Komödien. Also im Prinzip wie 100 Jahre vorher, ne? Da hast du, keine Ahnung, Cher Horowitz in Clueless, ne? Also gespielt von Alicia Silverstone, so, ne? Du hast Phoebe in Friends, ne? Phoebe Buffay, ne?
Ja.
Oder
Wobei die Ellie nochmal Woods. Eine ganz andere Nummer ist, aber ja, klar, es geht in die Richtung, auf jeden Fall.
Ellie Woods in Natürlich Blond, gespielt, wer war das denn nochmal eigentlich? Reese Witherspoon,
ich, ne? Ich wollte so sagen, Alicia Silverstone, aber das,
ja, Alicia Silverstone war das in Clueless, ja, genau. An denen siehst du aber auch schon, Ditzy wird auch so ein bisschen ein trojanisches Pferd, ne? Also es tarnt sich als Dummheit,
ja,
ist aber dann oft eine Form von Widerstand gegen männliche Dominanz, ne? Und auch gegen so einen Rationalitätswahn, ne? Weil halt irrational, ne? Gegen die Welt, die Frauen ständig in Schubladen steckt, was ja irgendwie die Rationalität auch noch der 90er war. Ne? Ja,
auf jeden Fall.
Also du hast dann eine Cher Horowitz in Clueless, die ist sozial eigentlich total intelligent, wenn sie dann mal darf, ne? So. Oder Phoebe, die ist in Friends halt total verpeilt, glaubt an Auren und singt von stinkenden Katzen, aber ist gleichzeitig halt eine total loyale Figur, ne? Und eigentlich die loyalste Figur in Friends überhaupt. So, smell ne? Auf die kann sich, oh, da kann sich total drauf verlassen.
Ja. Und die am ehesten ihr Leben geregelt bekommt von all denen, kann man auch mal festhalten. Ja, vielleicht genau. abseits von Joey noch, wenn man das, aber naja, gut, das ist ein anderes Thema.
Ja. Oder Ellie Woods zerlegt in Natürlich Blond so ein ganzes Gerichtsverfahren oder sowas. Ne? Also du hast irgendwie, wenn hier also Taylor von Spock als Ditzy Guy spricht, ne, dann ist das erstmal 100 Jahre Kulturgeschichte Amerikas, ne, ja, mit diesem Begriff. So. Aber auch schon wieder so eine Art von feministischem Statement. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge. Ne? Taylor macht Klischees kaputt.
Ja,
ne?
Ja, stimmt.
Wir haben hier plötzlich den Mann als Ditzy. Mhm. Ne? Also schaut nicht mehr der Mann auf diese komische Frau, was ja eigentlich dann auch ein bisschen dieser Ditzy-Begriff ist, ne?
Ja, ja, klar.
Also Männer schauen sich Frauen an und sagen, hör, die sind aber Ditzy, ne?
Ja, so. Da steckt ja auch immer diese ganze Spannung irgendwie ein Stück weit drin, ne?
Voll,
also, ne?
So.
Also, ja, ja, genau. Mhm.
Aber hier schaut die Frau auf den komischen Mann und macht sich über ihn lustig. So.
Das ist cool. Ja.
Und besonders witzig wird es natürlich dadurch, dass sie Spock meint und Spock von seiner gesamten Persönlichkeitsstruktur eigentlich das Gegenteil von Ditzy ist. Also er ist ja 100% Logikcomputer auf zwei Beinen, so, ne? Also 100%ige Rationalität, nichts anderes, so,
ne? Vor allen Dingen in dem Zustand, in dem er sich ja in diesem Film auch noch befindet, ne? Also das ist ja nochmal Logik hoch zwei.
Womit man auch wieder sieht, Ditzy ist eigentlich eine Zuschreibung, die von außen kommt und niemals von innen kommen kann, ne? Das ist auch wieder spannend, so, ja. Ja, Kirk wird trotzdem erstmal still, weil er nichts zu Spock sagen will. Und dann nimmt Taylor den Faden von eben nochmal auf und sagt, Moment, wo kannst du meine Wale hinbringen?
So. Ich frag den Freund.
Und er so, naja, es geht nicht so sehr um einen Ort, als vielmehr um eine Zeit.
Und bei uns gehen so alle Alarmglocken an, so, Alter.
Ja.
So,
James, Jim, Tiberius, Moment. So.
Hallo, hallo.
Du bist gerade ganz nah daran, Sachen zu sagen, die du vielleicht nicht sagen solltest. Ja. So, ne?
Und eigentlich sind sie ja, ne, wie gesagt, eben schon mal angedeutet, eigentlich sind sie ja in einigen Bereichen so ein bisschen vorsichtig auch hier und da und verstecken das Schiff und keine Ahnung. Also sie treffen ja Vorkehrungen, aber reißen es mit dem Hintern dann halt immer wieder, also nicht mal mit dem Hintern in dem Fall. Ne? Also
Kirk.
Kirk, ja.
Ja, ja, alle anderen eigentlich nicht.
Ja, nicht nur Kirk, also hier auch Dings. Hier die Nummer
mit. Ah, Scotty, ja.
Scotty
mit dem Aluminium. Pille.
Ja. Ja, genau.
Aber die überlegen zumindest.
Ja, stimmt. Das macht er hier, glaube ich, nicht, das stimmt.
Nein.
Oder er ist sehr schnell im Überlegen, das könnte natürlich sein.
Sie ist aber auch noch nicht so weit drauf einzugehen, deswegen sagt sie, na ja, die Zeit müsste halt jetzt sein. So.
Ja.
Denn erstens hat noch nie ein Buckelwal, der in Gefangenschaft geboren ist, überlebt. So. Und bevor wir jetzt zu zweitens kommen, machen wir mal kurz einen Faktencheck. Sebastian, Faktencheck.
Ja.
Noch nie hat ein Buckelwal, der in Gefangenschaft geboren ist, überlebt. Was würdest du sagen? Stimmt das?
Ich weiß nicht, ob jeweils ein Buckelwal in Gefangenschaft geboren worden ist. Also das würde ich jetzt erstmal vorsichtig anzweifeln, weil wir haben ja in der letzten Folge gelernt, Buckelwale zu halten in Gefangenschaft ist alles andere als einfach und wird auch gar nicht gemacht, oder? Also allein wegen dieser Zug, haben wir das nicht gesagt, wegen dieses Zuges also durch die Weltmeere ist das gar nicht möglich?
Ja, absolut richtig, genau. Also der Satz ist dementsprechend streng genommen doppelt wahr.
Ja.
Stimmt, kein in Gefangenschaft geborener Buckelwal hat je überlebt, weil es noch nie überhaupt einen gab.
Ja.
So. Ne? Also die Art ist schlicht nicht gefangen haltbar. So. Mhm. Und zweitens sei Hunting Season.
So. Mhm.
Faktencheck?
Wo sind wir denn? Wir sind im Sommer. Nee.
Wir sind im November.
Ach stimmt, das sagt sie hinterher, beziehungsweise da haben wir ja schon drüber gesprochen, wegen Alaska, ja.
Wir haben das aus der Zeitung, weil es muss der 19., 20. November sein, weil da irgendwas von den Genfer Verträgen drin steht und die Verhandlungen waren am 19. und 20. November.
Ach, da kam es her. Okay, alles klar.
So. Und dementsprechend würde ich sagen, zufällig richtig. So. vom Faktencheck hier.
Ja.
Weil eigentlich sollte der Film ja im Jahr 1986 spielen, zumindest kokettieren sie immer wieder damit. Aber da die Zeitung die Verhandlungen zu den Genfer Verträgen zeigt, müssen wir den Film ungefähr auf den 20. November 1985 datieren.
Mhm.
Und das IWF-Moratorium stammt aus dem Jahr 86. Das konnten sie aber noch nicht wissen, als sie den Film gedreht haben. So. Das heißt, im November 86 wäre keine Hunting Season mehr, weil ist ja verboten.
Ja.
So. 85 war es aber noch nicht verboten. So. Also war während des Films der Wahlkampf noch aktiv. Also der Kampf gegen Wale. Ne?
Das ist kompliziert, ja. Also die Waljagd.
Ja. Und tatsächlich, der November war traditionell ein Monat, in dem bestimmte Arten intensiv gejagt wurden, je nach Hemisphäre und Migration. Besonders betroffen waren da Finnwale, das ist nach dem Blauwal die zweitgrößte Art, vor allen Dingen von isländischen und japanischen Walfängern, die Seiwale, die im Nordpazifik gejagt wurden, also sind wir eigentlich relativ nah dran hier, insbesondere allerdings durch Japaner, das heißt eher andere Seite des Pazifiks. Dann die Brightwale, das ist ein tropischer Verwandter des Seiwals, auch von Japan und Norwegen vor allen Dingen bejagt. Die Pottwale wurden gejagt, vor allen Dingen, weil die so ein Spermazet hatten und so ein Öl. War allerdings eher im in der Südhalbkugel. Und Minkwale wurden sehr, sehr stark bejagt. Buckelwale waren zu diesem Zeitpunkt schon international geschützt. Aber der Schutz, das war natürlich nicht universell durchgesetzt. Japan und Norwegen haben weitergejagt, weil wissenschaftliche Forschung, ne?
Ja, ja. Absolut.
Und illegale Jagd.
Wahl für. Ja.
Ja, illegale Jagd war natürlich ohnehin schwer nachzuvollziehen. Also Faktencheck, so gut es geht, bestanden Miss Taylor, würde ich sagen hier.
Okay.
In dem Moment piepst dann Kirks klingonischer Kommunikator.
Ja.
Und er versucht es zu ignorieren. Gut, ja. Ja. Er versucht es zu ignorieren, ne? Und sie so, ja, was ist das denn? Und er so, was?
Irgendwas piept bei dir, Alter.
So. Ja, und Kirk, Taylor fragt dann auch, bist du Arzt? Warum hast du einen Pager?
Ja. Also Pager waren 1985, 86 offensichtlich schon ein Ding.
Ja, die waren schon ein Ding, genau.
Aber ich glaube noch nicht so ein Ding wie dann in den Anfang der 90er, wo sie dann quasi jeder bekommen konnte.
Ich glaube, Pager ging schon irgendwie. Ich weiß noch nicht, ob er da hätte reinsprechen können. Es gab ja auch schon die ersten Mobiltelefone, ne? Also in den späten 70ern.
Ja, aber das waren ja Koffer. Genau. Das war ja. Ja, aber es gab doch irgendwann diese, wie hießen die denn? Quicks?
Ja, das war 90er. Genau, so, das war harte 90er.
Und das waren dann so Pager-Dienste, die halt dann auch einfach jeder nutzen konnte, wenn das früher halt nur Ärzte waren oder Feuerwehrmänner.
Hattest du sowas? Hattest du so einen Quicks-Pager?
Natürlich. Ich weiß nicht mehr genau, was für ein, ob das Quicks war. Ich muss gerade mal nach Bildern suchen, ob ich da was finde. So sah auf jeden Fall nicht aus.
Ich weiß nur noch, dass Leute das hatten. Ich hatte das selber nicht.
Ja doch, ich fand das ziemlich nice. Ich glaube, ich hatte einen von Motorola oder so.
Aber das Gegenüber musste ja auch einen von der Marke haben, oder?
Nee, ich glaube, da gab es so ein Motorola Darkfix. es gab da, meine ich, so einen Standard, über den man das verschicken konnte, Nachrichten schicken konnte. Und ich weiß auch gar nicht genau, wie viele Menschen in meinem Umfeld mir wirklich Nachrichten geschickt haben. Aber ich habe Nachrichten bekommen auf jeden Fall. Das war witzig.
Ja, die meisten Nachrichten werden darin bestanden haben, dass man Nachrichten schicken kann, oder?
Ja, genau. Ja, cool. Es ging ja auch darum, da man musste ja irgendwie diese Nummer dann anrufen, ne? Also das, wie ging denn das noch genau? Weil es gab ja keine Tastatur auf den Teilen. Du konntest ja also nicht irgendwie sowas schicken wie, konnte man vom Rechner aus schicken? Guck mal, das weiß ich schon nicht mehr.
Man konnte doch tippen vielleicht mit diesen Rauf- und Runter-Tasten. Dann hast du die Buchstaben einfach verändert und sowas. Ging dann super langsam, aber irgendwie ging es dann irgendwie vielleicht so.
Ich habe es verdrängt. Ich muss mir noch mal ein Video über Pager angucken. Das wäre dann mein Rabbit Hole gewesen, aber in das schlüpfen wir jetzt nicht. Das könnt ihr für euch selber machen.
Ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben. Ich wette, ihr erinnert euch noch besser dran.
Ja, genau. Absolut. Ich weiß nur, dass ich lange das erste Handy verweigert habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum, aber ich fand das mit den Pagern super und fand das dann irgendwie, dann haben irgendwie alle plötzlich so ein Nokia 3210 gehabt und ich fand das irgendwie doof. Und dann habe ich lange irgendwie keins gehabt und irgendwann dann doch. So war die spannende Geschichte. Ein Siemens C35, das war mein erstes Handy. Ich wollte nämlich nicht auf diesen Mainstream-Nokia-Scheiß aufsteigen.
Ich hatte auch ein Siemens, glaube ich.
Ja.
Oder das so ein Alcatel One Touch Easy oder sowas.
Oh, das war auch, ich glaube, es war ein bisschen später, aber das war auch ein Klassiker, ja.
So, Kirk geht dran an seinen Pager, beziehungsweise, also er antwortet und täuscht Verärgerung vor, weil er sagt, ja, sollten wir nicht anrufen, so.
Ja.
Und dann ist Scotty derjenige, der anruft, offensichtlich. Und er entschuldigt sich für die Unterbrechung, aber er dachte, Kirk würde wissen wollen, dass der Checker von Uhura jetzt reinbeamt. Also ins Schiff.
Ja.
Und ich habe mich kurz gefragt, warum ist Scotty denn jetzt eigentlich der Beam-Guy? Ich dachte, der sitzt in der Flexikorb und erklärt transparentes Aluminium.
Ja, so. Der ist schon fertig damit. Der ist fertig, hat alles erklärt und die bauen das jetzt und er ist wieder zurück aufs Schiff.
Ah ja, okay, gut. Ja, schön, gut. Kirk sagt auf jeden Fall, er soll ihnen sagen, sie sollen ihre Phaser auf Betäubung stellen und wünscht ihnen viel Glück. Und dann beendet er die Übertragung. Guter Moment insgesamt. Kirk spricht also vor Taylor von Beamen und von Phasern.
Ja.
Die wird aber wahrscheinlich nur denken, ach, der hat zu viel Star Trek geguckt. Denkt sie auch nachher auf jeden Fall nochmal. So, ne?
Ja, vor allem, aber ich meine, halt mal fest, wir befinden uns in einer Zeit, in der Mobiltelefone alles andere als normal sind und eben auch noch so groß wie ein ganzer Koffer. Und er spricht dann irgendwas ganz Kleines rein, also das ist schon strange.
Also, das ist auf jeden Fall seltsam, ja.
Genau, also eigentlich müsste man davon ausgehen, dass was er da tut, ist ein Selbstgespräch mit einem Taschenrechner oder so.
Genau. Taylor bittet dann ja auch um eine Erklärung. Kirk fragt daraufhin, wann die Wale gehen. Und Gillian fragt, wer bist du? Und er sagt, für wen hältst du mich? Und ich denke, was für ein anstrengendes Gespräch. Alter Schwede.
Ich sag nichts, wenn du nichts sagst. Dann sag ich auch nichts. Okay, dann sag ich auch nichts.
Wow. Ja, daraufhin spekuliert Taylor dann, dass er aus dem Weltraum kommt. Und Kirk sagt, nein, ich komme aus Iowa. Das hat er ihnen nämlich eben schon gesagt. Ne? Aber ich arbeite im Weltall.
Ikonischer Satz.
Ja, auf jeden Fall. Es war ja tatsächlich schon Kanon, ne? Also allein schon durch kurz vorher, als er gesagt hat, dass er aus Iowa kommt.
Ja.
Aber in TOS, das hatten wir in der letzten Folge, wurde in der Episode The Deadly Years Kirks medizinische Akte eingeblendet.
Mhm.
Und da steht Geburtsort Riverside, Iowa in 2233. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Übrigens, wir nehmen die Folge ja gerade am 29.06.2025 auf.
Ist korrekt, kann ich bestätigen.
Und von Donnerstag bis Samstag war das 40. Trackfest in Riverside, Iowa.
Ach, guck mal einer an, da haben wir doch letztens auch mal wahrscheinlich in der Folge drüber gesprochen, dass das existiert.
Richtig, ne? Ja. Genau. Bis gestern war das quasi.
Schade, verpasst.
Stargäste Connor Trenier und Dominic Keating, also Trip Tucker und Malcolm Reed aus Enterprise.
Das ist so. Nicht der gleiche?
So. Ungefähr der gleiche. Ich hätte weiterhin mal so Bock, da hinzufahren. Also geht mal, Leute, geht mal auf trackfest.org, guckt euch zum Beispiel Bilder der Parade an. Das ist alles so ein Nerdfiebertraum da. Das ist wirklich großartig. Also wenn die USA irgendwann mal wieder ein Rechtsstaat sind, dann fahren wir dahin, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ja, es ist leider eher mittlerweile ein mehr kausales als ein zeitliches Wenn. Aber naja, gut.
Ja, also, ja. Das hast du von Mads Mikkelsen gehört?
Von Mads Mikkelsen. Ich habe schon mal von Mads Mikkelsen gehört. Nee, ist da aktiv gerade was? Ist da was? Ist da was
los? Mads Mikkelsen ist ein Schauspieler, aber um den geht's gar nicht, sondern es geht um einen norwegischen Studenten, der auch Mads Mikkelsen heißt und der jetzt in die USA nicht einreisen durfte, weil weil er Memes von J.D. Vance auf seinem Handy hatte.
Ja.
Als Fotos. Ja.
Es ist crazy, ja. Ich habe jetzt mittlerweile übrigens die Peter Thiel-Story zu Ende gehört. Da haben wir in einem unserer letzten Podcasts drüber gesprochen, wo es nicht um Star Trek 4 geht. Sofern ihr unsere Podcasts nicht alle hört, dann versteht ihr nicht, wovon wir reden. Aber es gibt einen Podcast, der ist die Peter Thiel-Story und es gibt auch Kritik an diesem Podcast. Hinten raus driftet es ein bisschen ab. Aber nichtsdestotrotz, ich verstehe weiterhin jetzt, oder ich verstehe jetzt die Kritik ein bisschen besser. Aber es ist trotzdem spannend, was man da alles so erfährt. Auch über J.D. Vance im Übrigen.
Ich werde ihn sehr bald hören.
Gut. Dann können wir uns mal irgendwann unterhalten darüber.
Taylor sagt jetzt, ja, ich war mir sicher, dass der Weltraum früher oder später eine Rolle spielen würde.
Okay.
Und da müssen wir mal, warum sagt ihr das jetzt? So. Also, das ist mehr als Ironie.
Mhm.
Das ist nämlich ein Seitenhieb auf das damalige Amerika in den 80ern. Also gerade am Anfang der 80er.
Mhm.
Weil das eine krasse Ära der Verschwörungstheoretiker war. So, also war es immer mal wieder, ne? Aber da auch gerade. Ne? Also jeder Verschwörungstheoretiker hatte irgendwie erzählt, Reagan würde heimlich mit Marsmenschen verhandeln, Elvis fliegt auf einem Mutterschiff weg oder was auch, keine Ahnung. So.
Ja.
In den 80ern war diese UFO-Conspiracy-Theorien, das waren keine Nischenthemen. Ne? Die hatten richtig massiven kulturellen Einfluss. Also viele Amerikaner glaubten, die Regierung verschweige die Wahrheit über außerirdisches Leben. So.
Studien kam später irgendwann mal Akte X.
Studien haben gezeigt, dass Anfang der 90er 40% der Bevölkerung gedacht haben, dass der Staat Aliens vertuscht.
40%. Alter Schwede. Ja, Area 51 und so. Oder?
Genau. Und diese Zweifel begannen schon in den 80ern. Und 84 tauchten nämlich Dokumente zur angeblichen Majestic 12 Geheimorganisation auf. So.
Majestic 12, okay.
Majestic 12. Also das war ein Sommer in der UFO-Szene, in dem manche wirklich glaubten, US-Führungskräfte seien in den geheimen Handel mit Außerirdischen involviert. Also, du hast wahrscheinlich noch nie von den Majestic 12 gehört, ja?
Ja, nicht unbedingt. Das klingt so ein bisschen wie so ein Superheldenfilm, ne?
Ja, abwarten.
So. Okay.
Es beginnt mit einem Briefumschlag. Ne? Im Jahr 84 bekommt nämlich ein UFO-Forscher namens Jamie Shandera so, einen unscheinbaren Umschlag per Post. Kein Absender, kein Begleitschreiben und in dem Umschlag ist nur ein Mikrofilm. Und als er den entwickelt, staunt er dann nicht schlecht. Vor ihm liegen nämlich 8 Seiten mit der Überschrift Top Secret Magic. Also M-A-J-I-C. Und was da drin steht, ist so brisant, dass selbst Fox Mulder nervös geschluckt hätte an dieser Stelle.
Okay.
Die Dokumente behaupten, dass im Jahr 1947, direkt nach dem berühmten Roswell-Zwischenfall, dazu gleich noch mehr, US-Präsident Harry S. Truman, eine geheime Regierungsgruppe ins Leben gerufen hat, nämlich Majestic 12, also die MJ-12. So.
Okay.
Kurz zum Roswell-Zwischenfall. Was ist 1947 in Roswell passiert?
Wurden Außerirdische gesichtet? Ich weiß es nicht, ne.
Also es gibt ja auch diese Serie Roswell und sowas. Und ja. Das ist ja im Prinzip so ein Kultur-Meme irgendwie, was mit Roswell. Also, die Nummer war die. Im Juli 47 hat ein Rancher namens Mac Brazel auf einem abgelegenen Gelände seiner Ranch irgendwo, nahe bei Roswell, New Mexico halt, seltsame Trümmer gefunden. Das waren so dünne, metallisch schimmernde Folien, also irgendwie ganz komische Folien, die er nicht zerreißen konnte an dieser Stelle. Dann so balsaholzartige Stäbchen mit so ihm zumindest unbekannten Symbolen, hat er nicht verstanden. Ne? Dann so Drahtstücke, die sich nicht biegen lassen, aber immer wieder in ihrer Form zurückspringen und sowas. Ne? Und Mac Brazel kennt das alles nicht, ne? Und deswegen meldet er den Fund. Also ruft beim Sheriff an und sagt, hier, ich habe komisches Zeug auf meinem Feld gefunden. Verstehe ich nicht. So, ne?
Okay.
Der Sheriff kommt an, versteht es auch nicht. Ne? Also keine Ahnung, wir sind irgendwo auf einem Acker in New Mexico. Ne? Ja. Was weiß der Sheriff über dieses Zeug? So. Deswegen ruft er beim Roswell Army Airfield an. 30 Meilen weiter, ne? Also eine Militärstation.
So, ja. Ne?
Am 8. Juli 1947 gibt das Militär eine Pressemitteilung raus. So, die dann natürlich in großen Lettern durch die amerikanischen Zeitungen rauscht, weil die sagen quasi, wir haben eine fliegende Untertasse auf einer Ranch in Roswell gefunden. Das Militär selbst.
Okay.
Und dementsprechend, da geht's natürlich los. Ein UFO, ein Beweis, der Himmel ist nicht mehr leer, ne? Voll Möglichkeiten, ne? Alles großartig, ne? Für einen Moment scheint es, als hätten wir wirklich Kontakt mit Außerirdischen. So. 24 Stunden später rudert das Militär zurück. Die Erklärung war ein Wetterballon. Irrtum, Missverständnis, sorry, hier gibt's nichts zu sehen, gehen Sie weiter. So, ne?
Okay.
Die Presse schluckt die Geschichte, macht Gegendarstellungen, drucken die ab, ne? Und das Thema verschwindet relativ schnell wieder, wie es gekommen war.
Ja.
Es gab ja keine Social Media. So,
ne? Ja.
Lange Stille. 3 Jahrzehnte lang verschwindet Roswell in den Fußnoten der amerikanischen Geschichte. Aber in den späten 70ern fängt es dann wieder an, da ein paar Leute, boah, was war das denn damals, keine Ahnung, ein Wetterballon, ist aber seltsam irgendwie. Und dann gibt's so ehemalige Militärangehörige und Zivilisten, die damals auch beteiligt waren, die erzählen dann plötzlich neue Versionen der Geschichte, die erzählen dann irgendwas von kleinen Körpern, die in Leichensäcken abtransportiert wurden, erzählen von geheimen Hangars, von Material, das nicht von dieser Welt gewesen sei. Und 1980 erscheint dann so ein Verschwörungstheoretikerbuch, nämlich The Roswell Incident, so. Und dann hast du ab 1980 halt diese Verschwörungsflamme am Brennen, die bis heute brennt, kann man sagen.
Crazy
Theorie,
Geschichte.
Ja. Theorie ist dann halt, Roswell war kein simpler Absturz, sondern der erste Kontakt. So. Und die US-Regierung hat ihn systematisch vertuscht. So. Die Wrackteile sind verschwunden, die Außerirdischen angeblich obduziert worden. Der Fund liegt unter Verschluss bei der Air Force, möglicherweise im sagenumwobenen Hangar 18. So. Ja.
Und?
Also was, keine Ahnung, was war es wirklich? Die offizielle Version, die 94 nach einer neuen Untersuchung durch die Air Force veröffentlicht wurde, spricht von Project Mogul. So.
Aha.
Streng geheimes Spionageprogramm, das mittels hochfliegender Ballons sowjetische Atomtests überwachen sollte. So. Und dieser vermeintliche UFO-Absturz war dann der Crash eines dieser sensorgeladenen Ballons. So. Dementsprechend okay. mit neuartigen Sensoren, mit Schallausbreitungstechnik und sowas. Das ist eine Erklärung, die für viele dann zu glatt ist und zu spät kommt und vor allem zu praktisch ist. Und deswegen glauben weiter alle, dass Roswell der Geburtsort der größten UFO-Verschwörung aller Zeiten war und von dort aus dann die Vertuschungsmaschinerie unter dem Codenamen Majestic 12 in Gang gesetzt worden ist.
Geil.
Wir wissen bis heute nicht wirklich, was in Roswell 1947 passiert ist. So. Irdisches Geheimprojekt, außerirdischer Erstkontakt, vielleicht beides. Ne? Vielleicht ist ein UFO gegen einen Wetterballon geklappt. Man weiß es nicht. Ne? Weiß was sicher ist, dass die Verschwörungstheorien seitdem extrem hochgegangen sind. Und ohne Roswell gäbe es eigentlich diese gesamte Kultur nicht. Wahrscheinlich auch kein Akte X. So, ne? Und bei Majestic 12 waren wir ja stehen geblieben. Also, Jamie Shandera bekommt diesen Mikrofilm.
Ja.
Und die Dokumente behaupten, dass im Jahr 1947 direkt nach Roswell US-Präsident Harry S. Truman eine geheime Regierungsgruppe ins Leben gerufen hat, nämlich die Majestic 12. So. Ziel ist die Untersuchung außerirdischer Kontakte, abgestürzter Raumschiffe und biologischer Entitäten. So. Und die wird eben von 12 Männern untersucht, darunter so hochrangige Militärs, Geheimdienstleute, Wissenschaftler. Vannevar Bush zum Beispiel, das ist einer der Väter des Manhattan-Projekts, soll da dabei gewesen sein. Dann der oberste Militärgeneral, General Hoyt Vandenberg. Ne? Also richtig so eine riesen Verschwörungstruppe, ne?
Ja.
Von 12 Leuten, Creme de la Creme der Militär- und Geheimdienstler. So.
Okay.
Und laut diesen Papieren war Roswell eben nicht nur ein Wetterballon, das war ein echter UFO-Absturz mit Insassen, die alle tot sind und in der Obhut des US-Militärs. So. MJ-12 habe dann die Bergung überwacht, Autopsien veranlasst und einen jahrzehntelangen Vertuschungsapparat aufgebaut. Interdisziplinärer Zirkel, der streng geheim in militärischen Untergrundanlagen geforscht hat. Keine Rechenschaftspflicht gegenüber der Regierung, keine Öffentlichkeit, keine demokratische Kontrolle natürlich auch, ne? So.
Mhm.
Und jetzt ist das Klima klar, das da gerade in den USA herrscht, wenn wir von 1986 sprechen. Das ist Deep State Verschwörungserzählung rund um Aliens ohne Ende. So, ne?
Ach, geil.
Was dieser Film jetzt noch nicht wusste, die Bombe platzt dann nochmal im Jahr 1987, da veröffentlicht der Investigativjournalist Bill Moore gemeinsam mit diesem Jamie Shandera und Stanton Friedman die MJ-12-Dokumente öffentlich. Die Szene explodiert völlig, ne? Also Fernsehshows, Bücher, Talkshows, überall, ne? Majestic 12, hier, guck mal hier, diese 12 Männer haben eine riesige Vertuschung am Laufen. Ne? Das Timing ist natürlich super.
Ja.
Weil in der Popkultur haben wir gerade E.T., Cocoon, Aliens, ne?
Ah, Cocoon.
Wie?
E.T., ne? Ja.
Reagan hat im UN, hat bei der UN so eine Rede gehalten, wir brauchen planetarische Einheit im Angesicht der außerirdischen Bedrohung, hat er tatsächlich gesagt. Ne?
Ist das geil.
Also, der wollte halt vor allen Dingen sagen, okay, wir müssen uns schon als Menschheit zusammenfinden, falls es dann irgendwann mal eine außerirdische Bedrohung geben sollte, sowas. Ja. Aber ne, das passt alles so in den Zeitgeist. Ne? Die Leute sind einfach bereit zu glauben. Ne? Akte X.
I want to believe. Ja. Ist das so? Das steht da auf dem
Poster hinten
im Hintergrund. Ne?
Die Air Force und das FBI stuften die Papiere von Shandera übrigens später als Fälschung ein. Ne? Der Mikrofilm wurde zwar mit authentisch wirkenden Schreibmaschinen erstellt, aber die verwendeten Formatierungen seien historisch inkonsistent. Ne? Die Namen echt, aber die Ereignisse halt erfunden. Aber natürlich glauben da auch jetzt wieder viele, dass Dementi ist Teil der Vertuschung. Ne? Also das ist halt das Problem an so einer Verschwörungstheorie. Ne? Du kannst sie nicht widerlegen.
So. Ja, und du wirst sie halt auch nicht mehr so einfach los, wenn sie einmal da ist und wenn sie Anhänger hat, und dann wird es immer Leute geben, die sie weitererzählen und Leute, die das erstmal glauben und so weiter.
Du findest jetzt eigentlich in jeder guten Verschwörungstheorie einen Verweis auf MJ-12. Also bei Bob Lazar, bei Akte X natürlich, bei QAnon, ne? In Reddit-Foren, in YouTube-Videos, ne? Also MJ-12 ist total präsent. So. Damit wissen wir jetzt, für wen die Wissenschaftlerin Taylor Kirk hält.
Ja. So. Für einen Verschwörungstheoretiker und Idioten.
Genau. Genau. Und also auf jeden Fall einen, der auf jeden Fall irgendwann über den Weltraum sprechen würde, wenn er nur lang genug labert.
Ja.
So. Ja.
Geil.
Kirk beschließt dann, ihr die Wahrheit zu sagen, um zu versuchen, Taylors Zusammenarbeit zu gewinnen, um die Wale zu bekommen. Ne?
Klassischer und, Move, ja.
Und dann sagt er halt, naja, the truth. Naja, also nach deinem Kalender komme ich aus dem späten 23. Jahrhundert und ich bin rechtzeitig zurückgekommen, um 2 Buckelwale mitzunehmen, damit sie die Art in einem Jahrhundert wieder bevölkern können. So. Und Taylor sagt, wow, wirklich? Dann erzähl mir noch mehr. I wouldn't miss this for all the tea in China.
Ja, schöner Spruch, ne?
Das ist übrigens ja, ein australisches Sprichwort aus dem 19. Jahrhundert, aber genauso so genau wollen wir nicht sein.
Okay.
Ja, also sie glaubt ihm kein Wort, ja. Aber soll mal weitererzählen. Ne? Und dann fragt Kirk nochmal, ja, wann genau werden die Wale freigelassen? Und Taylor sagt, na gut, dann machen wir weiter. Ne? Also, Gracie ist wirklich sehr, sehr schwanger und die Wale werden am nächsten Tag mittags verschifft. Ne? Noon, tomorrow noon. Aus diesem Punkt springt Kirk auf und sagt Taylor, dass sie gehen müssen, gerade als die Pizza ankommt übrigens.
Ja.
Es kommt übrigens nur eine Pizza.
Ja.
Aber sieht lecker aus, finde ich. So.
Man sieht sie nicht so richtig, oder?
Also, doch.
Er trägt sie so rein, aber...
In der Pfanne trägt er sie rein.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen strange, aber das ist ja die klassische amerikanische Pan-Pizza wahrscheinlich.
Ja, genau. Deswegen fragt Jillian Taylor auch, ob sie sie mitnehmen können.
Ja.
Und fragt dann Kirk, ob sie im 23. Jahrhundert Geld verwenden. Und Kirk sagt natürlich, nein.
Ja, wirklich nicht. Also das fand ich einen wirklich witzigen Move. So. Genau. Ja, wirklich nicht.
Der Kellner hat übrigens den großartigen Spruch gebracht, who gets the bad news?
Ja.
Ich halte das für eine großartige Formulierung für die Frage, wer die Rechnung bezahlt.
Absolut.
Hab ich noch nie gehört.
Ja. Ja, vor allen Dingen ist es natürlich auch so ein bisschen irgendwie imagemäßig, ne? Also wenn du Kellner bist in einem Restaurant irgendwie, ich meine, naja, aber gut.
Ja.
Ist schon okay, ja.
So, und damit verlassen wir jetzt endlich das Restaurant.
Nein!
Und machen Schluss? Ja, jetzt gleich. Aber wir gehen mal auf die USS Enterprise noch, weil wir müssen dann zumindest mal die nächste Szene anteasern.
Ja, komm, ne? Auf jeden Fall.
Also wir gehen auf den Flugzeugträger. Ja. Erstmal muss ich sagen, dass ich den von außen sehr, sehr schön beschriftet finde.
Ne? Es steht sehr viel USS Enterprise dran.
Genau, da steht USS Enterprise CVN-65.
Mhm.
Und das ist tatsächlich die Nummer der Enterprise.
Wirklich? Ja. Also der Enterprise, des Schiffs der Enterprise.
Genau.
Ja, okay. Ja. Ja. Gott, ich kann sagen, wofür? Es gibt noch irgendeine Nummer, die ich nicht kenne, des Schiffs Enterprise.
Nee, des Flugzeugträgers Enterprise. Ja. Wofür steht CVN? Sag mal, wofür steht C?
Corporate. Keine Ahnung.
Ja, richtig, das steht für Carrier.
Ja klar, für Carrier, ist ja logisch, weil es ist ja ein Träger.
Richtig, genau. Also für Kurzform von Aircraft Carrier, also ja. Flugzeugträger. So. Wofür steht das V?
Vehicle.
Du kannst eigentlich nicht drauf kommen, weil das V steht für Fixed Wing Aircraft.
Wow.
Das ist erstmal weird, weil in Fixed Wing Aircraft kommt überhaupt kein V vor.
So. Jetzt, wo du sagst, ja.
Das, ich habe dann geguckt, warum steht denn das V für Fixed Wing Aircraft?
Ja.
Das geht irgendwie auf die 10er und 20er Jahre zurück, weil damals wurden Einheiten mit unterschiedlichen Buchstaben abgekürzt und stand für Zeppelin und klar. H steht für Helikopter und V stand dann für alles andere und man überlegt, wahrscheinlich kommt das vom französischen Wort für Fliegen, nämlich voler,
mhm.
Aber ist unklar.
Oder vom italienischen Wort für singen. Volare.
Ja, genau, weil es Gesangsschiffe waren, die man da drauf. Ich weiß auch nicht, warum man nicht F genommen hat. F steht für Fighter, aber im Prinzip waren es ja auch Fighter, die da. Naja, egal. Ich glaube zumindest, dass selbst hochrangige Militärs in den USA, die nicht sagen können, warum das V steht für Fixed Wing Aircraft steht. Auf jeden Fall Fixed Wing Aircraft, also Flugzeuge. Das ist das V von ja. CVN. So, und wofür steht das N?
Nautic. Weil es ja nein, auf dem Wasser.
Aber, ja. Aber das haben wir schon. Du musstest jetzt noch was anderes rausfinden, wofür das N stehen könnte. Das kannst du sogar, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das könntest du wirklich erraten.
Okay. Mm-hmm. Nuklear.
Richtig, ja. Nuklear powered. So.
Guck.
Also wir haben einen Carrier von Flugzeugen, also Fixed Wing Aircrafts, und der ist nuklear powered. So.
Okay.
Und damit haben wir natürlich jetzt endgültig eine Lüge, weil das Schiff, auf dem das Banner angebracht ist, ist ja gar nicht die Enterprise, sondern die Ranger. Und die ist ein CV, nämlich CV-61, aber kein CVN, weil die Ranger fährt ja ganz öde mit Schiffsdiesel rum und nicht mit einem Atomkraftwerk. So.
Aber das ist ja nicht die Geschichte, die sie hier erzählen wollen.
Also. Genau, wäre für die Story jetzt wirklich doof gewesen, weil wir brauchen ja Atomic Vessel. So. Am Anfang der Szene ist augenzwinkernd auch noch so ein kleiner Verweis angebracht, weil die Durchsage, die wir dann hören, wenn wir, während wir die Enterprise sehen, besagt, now hear this, smoking lamp is out while transferring fuel.
Ja, stimmt. Wozu sollte man Fuel transferen? Oder man hat noch irgendeinen Diesel an Bord, um Licht zu machen, macht keinen Sinn.
Ja, vielleicht geht's um die Flugzeuge, die ja Fuel brauchen. Aber ja,
gut.
Also das Schiff braucht auf jeden Fall kein Fuel. Ja. Ne? Also das braucht Atombrennstäbe, aber kein Fuel. So. Ja, und dann sehen wir auch die allererste Szene. Da können wir vielleicht noch ganz kurz mit reinkommen. Chekov und Uhura verstecken sich an Bord der vermeintlichen Enterprise kurz vor einer Wache und einem Hund.
Ja.
So. Kurzer Reality-Check. Ist das eine realistische Szene, die wir hier sehen?
Ich habe mich mehrere Dinge gefragt bei der Szene. Erstens, warum läuft da eine Wache mit einem Hund rum? Ja. Mhm. Also über so einen Flugzeugträger. Also müsste man den nicht, wenn von außen gut bewachen? Also warum sollte man drinnen noch patrouillieren mit Hunden? So, wenn sie mit einem Hund da durch die Gegend laufen, müsste der Hund, der ja quasi direkt über die beiden geht, nicht anschlagen, weil es nun mal ein Hund und Hunde müssten es doch wittern. Also ich meine, die gehen ja, also der ist wirklich direkt neben denen, so mehr oder weniger. So. Mhm. Und wenn nicht, dann ist es einfach kein guter Wachhund, dann sollten sie sich ein anderes Konzept für den Hund. Ne? Und dann hat Chekov ja noch so ein All-Leather-Overall an, der wirklich bei jeder Bewegung ein Geräusch macht. Ja. Der teilweise so laut ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann ihn nicht verstehen, wenn er was sagt. Da frage ich mich, wie kann man auf die Idee kommen, in so einem Outfit eine Geheimmission, in der man nicht entdeckt werden darf, mal abgesehen davon, dass der Typ ja auch über ein Gitter läuft. Also müsste der den nicht auch gesehen haben, wenn er nach unten guckt? Egal.
Alles unklar und das waren auch genau die Fragen, die ich mir gestellt habe und ich habe es dann kurz noch recherchiert. Also nein, in den 80ern gab es auf Flugzeugträgern keine Hunde.
So. Okay.
Diensthunde, also sogenannte Military Working Dogs, die gab es, ne? Die wurden auf Landbasen eingesetzt, also zur Sprengstoffsuche, aber auch zur Patrouille auf Navy-Stützpunkten. Also das wäre kein Problem gewesen, aber außen, ja, so, ist immer nicht gut, auf
so
Schiffen.
So ein Hund auf Landbasis einzusetzen, ja.
Auf,
oh Gott. Ja, ich hab's verstanden, Landbasen. Ja.
Auf Schiffen waren die überhaupt nicht erlaubt. Ne? Platzmangel, Hygienevorschriften vor allen Dingen, aber auch logistische Hürden, ne? Also das ging nicht so. Ne? Also kein Abbild militärischer Realität, filmischer Kunstgriff. Ne? Visuell stark, dass so ein Hund rumläuft, aber
ja. Ne? So. Er bringt ja auch rein technisch nichts.
Genau. Heute ist das übrigens anders. Also seit den 2020er Jahren setzt die Navy auf Hunde auf Flugzeugträgern ein.
Um was zu tun? Also auch wirklich Bewachung oder was?
Nein. Was ist deine Vermutung? Wofür sie die einsetzen?
Wenn sie nicht aus Bewachungszwecken, also wenn überhaupt, muss so ein Schiff ja auch nur bewacht werden, wenn es dann am Hafen liegt. Und das tut es wahrscheinlich gar nicht mal so häufig. Ne? Hunde jagen die Katzen, die die Mäuse jagen. Nee, macht keinen Sinn.
Das macht wirklich keinen Sinn.
Aus sozialen Gründen.
Ja, genau. Ach, für den Seelenfrieden. Genau, das sind sogenannte Facility Dogs. Oh. Da gibt es zum Beispiel Sage auf der USS Gerald R. Ford oder Ike auf der USS Wasp. Die helfen der Besatzung bei der Bewältigung von Stress, Einsamkeit und psychischer Belastung.
Hm.
Also die Hunde sind Teil des offiziellen Mental Health Programms der USS Navy.
Finde ich gut.
Und für Crewmitglieder in schwierigen Situationen sind die doch nochmal da. Also es sind sowas wie vierbeinige Counselor Troys.
Danke. Sehr schön. Ja.
Ja. Ich habe mir auch noch einen schönen Satz aufgeschrieben.
Ja.
Es sind keine Wachhunde, aber vielleicht die besten Schutzschilde gegen den emotionalen Weltraum da draußen.
Hast du dir den ausgedacht, oder?
Ja. Fand ich schön. Hm? Ja. Ist schön. Aber ich muss dir sagen, ich check auch nicht, warum der Hund Chekov und Uhura in 2 Meter Entfernung nicht riechen soll. Also Das ist wirklich der schlechteste Wachhund der Welt.
Das kann man mal festhalten.
Aber es ist ein deutscher Schäferhund und deutsche Schäferhunde stehen für Autorität. So.
Ja, ja, halt bringt halt nichts, wenn sie...
Bringt gar nichts.
Genau. Ja. So, Punkt.
So, aber jetzt haben wir doch eine gute Stunde Star Trek 4 wieder hinter uns gebracht, oder?
Ach, hier willst du jetzt Schluss machen? Jetzt gerade, wo es spannend wird?
Ja, würde ich doch sagen, oder?
Ja, es ist schon über eine Stunde, du hast schon recht. Ja. Ich meine, es war noch Feedback drin, aber ist ja egal, wir wollen ja eine Stunde Star Trek machen, ne?
Ja. Ja. Genau. Ja, ich bin gespannt, was unsere HörerInnen jetzt zu dieser wunderschönen Folge hier sagen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall.
Ich auch, ich habe viel gelernt. Dir? Ja, also ich habe dieses Rabbit Hole mit Dizzy, habe ich nicht kommen sehen. Ja. Das fand ich sehr schön, dass du uns da mitgenommen hast. Das war an einigen Stellen ein Eye-Opener. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir dann möglicherweise, wann auch immer wir es tun, danach ja ein bisschen was anderes sehen werden. Also wir werden ja noch mal kurz uns mit Kirk und Pizza befassen. Da müssen wir auch noch mal über das ein oder andere Detail reden. Aber wir werden uns dann ja eine Weile auf dem Flugzeugträger befinden.
Ja.
Und da freue ich mich auch schon drauf.
Es wird sich auf jeden Fall so ein bisschen verändern auch, weil wir haben jetzt diesen größten, also ich würde sagen, den größten Laberteil des Films haben wir so ein bisschen hinter uns gebracht.
Ja, es kommt bald Action, ne?
Genau, wir hatten jetzt so 20 Minuten des Films, würde ich sagen, die sehr, sehr dialoggeprägt waren. Und das geht jetzt so langsam gerade zu Ende. Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass wir mal in der Folge mehr als 5 Minuten schaffen. Aber ich muss auch wieder sagen, ich liebe es, in welche Rabbit Holes man einfach fallen kann, die mit amerikanischer Kultur zu tun haben. Und das geht mit keinem anderen Star Trek Film, weil halt einfach dieser Film 1986 atmet.
Ja,
so. Voll und ganz. Ditzy ist wirklich, war auch für mich eine Überraschung, dahinter so viel zu entdecken. So.
Wie fandet ihr das?
Nur mal versuche herauszufinden, was Ditzy hat.
Schreibt uns gerne in die Kommentare und freut ihr euch darauf, wenn wir dann schneller vorwärts kommen oder findet ihr das alles toll und wie soll es hier weitergehen eigentlich? Es ist ja bald soweit, aber so ein bisschen Zeit haben wir noch zwischendurch, in between, ja, bevor es mit Strange New Worlds losgeht.
Ja.
Ja, ich habe da noch 1-2 Ideen, du wahrscheinlich sowieso und...
Natürlich.
Es wird schön, ich freue mich drauf.
Macht es gut. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.